Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ann-Kathrin Müller, Redakteurin beim Spiegel. Sie kommen gerade aus der Redaktionskonferenz, beziehungsweise die war heute Morgen, also zumindest aus der Redaktion. Der Spiegel hat sein Büro am Hauptbahnhof in Berlin. Für welche Themen haben Sie sich heute früh entschieden? Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Spiegel erscheint.
Das stimmt. Wir kommen ja Freitagabend bzw. Samstagmorgen dann ans Kiosk und wir haben geguckt, was sich sozusagen gestern auch nochmal entwickelt hat, ob wir irgendwo noch eine Lücke haben. Wir haben natürlich auch über Frankfurt geredet. Wir haben aber auch ein bisschen spekuliert, was das jetzt heißt, wenn Herr Weil sagt, er verzichtet zugunsten von Lars Klingbeil auf die Kandidatur beim SPD-Vorsitz. Ob Herr Klingbeil überhaupt möchte, er hat sich noch nicht geäußert. Ob nicht Herr Weil noch ein kleines Türchen offen hat, dass er am Ende dann doch noch antritt. Mhm. Darüber haben wir gesprochen.
Mhm. Wann werden denn so die Entscheidungen gefällt, wenn Sie sagen, das kommt jetzt tatsächlich ins Heft? Also gibt es da eine Deadline? Wann ist Redaktionsschluss? Donnerstag oder
Donnerstag
Freitag?
Donnerstagnacht ist Redaktionsschluss. Und tatsächlich sind wir gerade im Politikteil so flexibel, dass wir bis Donnerstag auch noch Themen entscheiden können. Wird dann natürlich stressig, aber das machen wir schon immer noch mal.
Ann-Kathrin Müller vom Spiegel hier zu Gast in dieser Stunde und wir werden gemeinsam die Themen dieses Tages besprechen. Es beschäftigt uns bei Deutschlandfunk Kultur, aber bestimmt auch eben Sie beim Spiegel. Sie haben es eben auch schon genannt, diese Tat in Frankfurt auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Was da passiert ist, ein Mann aus Eritrea hat mutmaßlich eine Frau und ihr Kind auf die Gleise geschubst, als ein ICE eingefahren ist. Die Mutter hat sich gerettet, das Kind ist tot, 8 Jahre alt. Diese Tat lässt uns fassungslos werden, finde ich. Wie kommt es zu so einer Tat? Das ist die Frage, die sich stellt. Und gestern hat im ZDF der Kriminalpsychologe Professor Rudolf Eck darauf geantwortet.
Das war ja nicht ein Mord, um wie bei einem Raubmord Geld zu haben oder um jemanden, den man persönlich hasst, etwas anzutun, sondern es war eine völlig in der Kriminologie, wenn das expressive Gewalt, also die Gewalt um der Gewalt willen.
Eine expressive Gewalt, sagt er, Gewalt um der Gewalt willen. Ann-Kathrin Müller, ist das vorstellbar?
Leider ja. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir solche Fälle in der Öffentlichkeit behandeln. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das vor den Zug schubsen, obwohl auch das ja vor wenigen Tagen passiert ist in Nordrhein-Westfalen. Sondern
am Niederrhein, ne?
Genau.
In
Förde, glaube ich.
Genau, Förde, wo auch eine Frau vor den Zug geschubst wurde und starb.
Ja. Genau. Aber expressive Gewalt, Gewalt um der Gewalt willen, das gibt es ja immer wieder. Also ich weiß nicht, in den letzten Jahren hatten wir das Horrorhaus von Höxter, wo irgendwie ein Pärchen irgendwie Frauen suchte, vergewaltigte und tötete oder mit Gewalt behandelte. Es gab ganz expressive Fälle, wo man auch, also Marcel H. zum Beispiel hat ja irgendwie den Nachbarsjungen ermordet. Also es gibt immer wieder diese Fälle, wo man sich nicht so ganz erklären kann, wie es dazu kommt.
Der Kriminalpsychologe gestern im ZDF, Herr Eck, hat gesagt, kein Mensch tut so etwas ohne Motiv. Und die Motive, sagt er, hätten immer was mit der Persönlichkeit des Täters zu tun, aber nicht mit der Herkunft unbedingt. Obwohl die Herkunft natürlich auch Teil der Persönlichkeit ist, aber es geht wirklich um eine persönliche Frage.
Das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe die letzten 5 Jahre relativ viel zu sexualisierter Gewalt recherchiert beim Spiegel und über Pädophilie und über Missbrauch und auch über sexualisierte Gewalt zwischen Erwachsenen. Und auch da ist es häufig einfach eine Persönlichkeitsfrage, eben was hat man selber in der Biografie erlebt. Und natürlich spielt dann da rein, wo man aufgewachsen ist, was man erlebt hat. Aber das Entscheidende ist immer noch das, was sozusagen in dem Moment ja auch was auslöst.
Jetzt wird diese Tat im Netz von manchen instrumentalisiert. Da wird dann eben gesagt, naja, der Junge könnte noch am Leben sein, wenn dieser Mann, der das mutmaßlich getan hat, der geschubst hat, nicht in Deutschland gewesen wäre. Wie können wir reagieren, also damit solche Vorfälle nicht denen in die Hände spielen, die fremdenfeindlich eingestellt sind?
Also man merkt ganz einfach, dass die eben so eingestellt sind, eben jede Tat dann für sich sozusagen einsetzen, während sie bei anderen, also zum Beispiel bei den Schüssen auf den Eritreer in Wächtersbach, sagen sie bitte nicht politisch instrumentalisieren. Jetzt sind wir ein paar Tage später und es wird genau das gemacht, weil es eben besser in ihr Konzept passt. Das ist natürlich ein Problem. Wie kann man dem umgehen? Also zum einen wundert mich ein bisschen, dass die Partei, dieser Fall so eine bundesweite Resonanz erfährt. Also der ist natürlich schrecklich und schlimm und der sollte auch eine Rolle spielen und man muss auch gucken, was man tun kann.
Und der Innenminister Horst Seehofer genau. hat seinen Urlaub
Aber dass der Innenminister eben seinen Urlaub unterbricht für einen eigentlich regionalen Fall, um den sich vielleicht erstmal die hessische Politik und die hessische Polizei kümmern sollte, ist dann doch etwas irritierend und macht den Fall dann eben auch größer. Und damit hilft man auch auf eine Art und Weise auch eben denen, die das dann für sich zu nutzen wissen.
Hätte er seinen Urlaub auch unterbrochen, als die Sache in Wächtersbach passierte? Also ich, soweit ich
weiß. Hätte ich gut gefunden. Ja, ja. Also wenn
war
sozusagen
er
jetzt,
schon im Urlaub? Das weiß ich nicht genau.
Ich glaube schon. Und er sagt jetzt eben, es gab eine Reihe von Vorfällen, weswegen er diesen, also er macht es nicht nur daran fest, sondern er sagt, es gibt eine Reihe von Vorfällen und deswegen unterbricht er ihn jetzt, um über alle diese Vorfälle dann eben Auskunft geben zu können und sich zu informieren. Das ist auch natürlich legitim und es ist auch gut, wenn die Politik zeigt, dass sie etwas tut. Die Frage ist nur, warum ausgerechnet bei eben diesem Fall?
Ja, also wir erinnern uns nochmal an diesen Fall in Wächtersbach. Da war es ja ein mutmaßlich rechtsextremer Täter, der ja auf einen Eritreer geschossen hat, der ja angeschossen wurde, der überlebt hat. Dieser Mann hat sich danach umgebracht, dort der Schütze. Ist das sozusagen in der gleichen Weise von uns und von der Gesellschaft behandelt worden?
Nach meinem Eindruck nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin AfD-Berichterstatterin und meine Wahrnehmung ist eben eine sehr AfD-getriebene. Also mein Twitter-Feed ist natürlich auch nicht repräsentativ und all diese Dinge. Aber auch ich habe schon Rückfragen jetzt sozusagen aus dem familiären Umfeld, die sagen, ja, was ist denn da los? Und die sind jetzt eher unverdächtig sozusagen AfD-nah zu sein. Insofern natürlich ist das ein Fall, der viele umtreibt. Es ist auch ein Kind zu Tode gekommen. Das ist natürlich, und es kann theoretisch jeden treffen. Weil man eben sagt, jeder steht mal am Bahnsteig. Das macht den Fall natürlich etwas extremer vielleicht in der Nahbarkeit, als jetzt eben jemand wird wegen seiner Hautfarbe aus, also da identifizieren sich leider dann auch nicht so viele damit. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
Weil Sie sagen, das kann mir nicht so leicht passieren, dass mich jemand auf offener Straße anschießt.
Tatsächlich, die Frage ist halt, ich finde den Fall in Wächtersbach deswegen so wichtig, dass der entsprechend aufgeklärt wird, weil er eben mehrfach angekündigt hat, wenn ich mal gehe, nehme ich noch jemanden mit und immer wieder durch Hetze gegen Flüchtlinge aufgefallen ist. Und alle im Umfeld irgendwie sagten, ja, bin ich so ernst genommen. Warum eigentlich nicht? Hat die Debatte sich so weit verschoben, dass man das, was man auf Facebook schreibt, plötzlich auch in der Kneipe sagt und trotzdem nimmt einen keiner ernst? Was ist da los? Warum wird das nicht ernst genommen, obwohl die Experten sagen, dass sich der Rechtsextremismus verschoben hat, obwohl es klar ist, dass es mehr Einzeltäter werden, dass es nicht über die alten Strukturen nur noch läuft. Da muss auf jeden Fall mindestens genauso, wenn nicht stärker hingeschaut werden, weil das natürlich viel mehr Potenzial noch birgt als ein möglicherweise psychisch Kranker.
Möglicherweise psychisch krank, war er psychisch krank? Horst Seehofer will sich heute um 15 Uhr dazu äußern bei einer Pressekonferenz, eben über den Fall jetzt, den wir besprochen haben, der also sich gestern in Frankfurt ereignet hat. Es ging dem Mann mutmaßlich nicht ums Geld, nicht um persönlichen Vorteil, nicht um eine Beziehung. Es war keine Beziehungstat, sondern es war offensichtlich einfach Hass oder Gewalt, die sich da Bahn brach. Und er hat getan, was er getan hat, weil er jemandem schaden wollte. Dieser Mann aus Eritrea, der gestern eine Mutter und ihr Kind in Frankfurt wohl vor den Zug gestoßen hat, wobei das Kind dann starb. Wir haben eben schon drüber gesprochen, über dieses Phänomen der expressiven Gewalt, wie das Kriminologen nennen. Frau Müller, die Frage aber ist, wie verändern solche Taten unsere Art zu leben, unsere Art zu sein, unser Lebensgefühl, wenn wir uns bewegen in der Stadt, vor allem auch zum Beispiel auf Bahnsteigen?
Also wenn man jetzt sich gestern oder heute die Nachrichten angeguckt hat, dann kamen ja schon einige Leute zu Wort, die irgendwie gesagt haben, sie wollen jetzt weiter wegstehen vom Bahnsteig, sie wollen mehr aufpassen, wer hinter ihnen steht und so weiter. Das ist sicherlich auch so, gerade die Leute in Frankfurt, die da jetzt direkt betroffen waren und unter dem Eindruck dieser Tat standen. Ich bin gestern Abend S-Bahn in Berlin gefahren, da hat das jetzt irgendwie keine Rolle gespielt. Ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen darauf an, inwieweit jetzt rauskommt, was dann eben das Motiv, über das wir eben schon gesprochen haben, sein könnte. Es ist auch gut möglich, dass es gar nicht um Hass oder Gewalt ging, sondern dass er vielleicht Wahnvorstellungen hatte, dass er vielleicht Schizophrenie hatte.
Wir wissen das alles nicht.
Wir wissen nicht, was ihn in dem Moment irgendwie getriggert hat. Mhm. Da können wir alle nicht reingucken.
Ist richtig.
Insofern wird das, glaube ich, eine Rolle spielen. Die Frage ist, was passiert, bis wir das wissen? Also ob sozusagen sich das schnell klären lässt und deswegen dieser Fall schnell eingeordnet werden kann oder ob sich dieses Motiv, es war eben nur Hass und Gewalt und die kommen irgendwie alle aus Kulturen, also was ja so gesponnen wird, auch von rechter Seite extrem, ob sich das so festsetzen kann, dass eben diese Unsicherheit sich auch verfestigt in uns sozusagen.
Richtig, also insofern müssen wir abwarten. Wir müssen aber auch besonnen sein und besonnen darüber sprechen. Was wir jetzt zum Beispiel tun, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, der hat im ZDF-Morgenmagazin heute Morgen gesagt, was man sich vorstellen kann, was jetzt passieren kann.
Das sind Einführung von Zugangsberechtigungen auf Bahnsteige, Zugangskontrollen. Aber man muss auch noch mal sich vor Augen führen, dass wir hier wirklich eine Besonnenheit brauchen und vor allen Dingen, dass wir in der Diskussion eins vermeiden, dass wir Nachahmungstäter provozieren. Das darf nicht passieren. Wir müssen jetzt achtsam sein als Sicherheitsbehörden, aber auch jeder Reisende muss umsichtig sein, dass er eben hinter der Sicherheitslinie zurücktritt und sich nicht in unmittelbarer Bahnsteigkantennähe aufhält.
Also wir können achtsamer sein als Reisende, aber dass er sagt, wir müssen aufpassen, dass wir keine Nachahmungstäter provozieren. Da habe ich mich gefragt, wie können wir das verhindern?
Also ich musste spontan an den Fall von vor einer knappen Woche in Förde denken, wo offensichtlich jetzt laut Medienberichten es einen gewissen Vorkontakt zwischen dieser 34-jährigen Mutter, die leider da gestorben ist, und dem Täter gab. Da scheint er sie irgendwie angesprochen zu haben, irgendwie auf ihre Tattoos hin, und sie hat ihn abgewiesen und wollte nicht mit ihm reden. Das ist natürlich überhaupt nichts rechtfertigt, bloß nicht falsch verstehen. Aber es gab irgendwie etwas, was vielleicht ihn dann so abgewiesen hat, dass er dann daraufhin irgendwie absurderweise eben dann diese Tat begangen. Die Frage ist eben, also das kann ja nicht dazu führen, dass man gar nicht mehr mit Menschen am Bahnsteig spricht. Also deswegen auch da Besonnenheit ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Und wenn Herr Radek vorschlägt, eben Zugangsbeschränkungen zum Gleis, also gerade bei psychischen Erkrankungen, die kann man ja nicht im Ausweis, also wie soll man das machen? Mhm. Also ich meine, London ist zum Beispiel, da habe ich länger gelebt, eine sehr sicherheitsbewusste Stadt. Und da kommt man auch nur mit Ticket ans Gleis und so. Das würde sowas auch nicht verhindern. Also es ist eigentlich ähnlich wie mit Weihnachtsmärkten, da kann man auch Poller aufstellen, aber natürlich wird man nie.
Es wird immer ein gewisses Maß an Unsicherheit uns bleiben, mit dem wir leben müssen. Man kann sich natürlich auch fragen, wir reden jetzt über unsere Sicherheit, wie bewegen wir uns in der Stadt, aber es gibt natürlich Menschen, die sich per se schon unsicherer fühlen, zum Beispiel Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder so. Also vielleicht ist das nicht auch ein bisschen diese Frage, ein bisschen wohlfeil.
Absolut. Also ich glaube, wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was eben die aktuelle Debatte wieder auslöst an sozusagen Gegenreaktionen. Also ich habe gestern irgendwo gelesen, dass in Hannover, glaube ich, ein schwarzfarbiger Mensch angegriffen wurde, wenige Stunden nach der Tat, eben als direkte Replik auf das, was in Frankfurt passiert ist. Und da müssen wir natürlich genauso wachsam, wenn nicht wachsamer sein.
Ich habe hier die Süddeutsche, nicht den Spiegel, sondern die Süddeutsche vor mir, und da ist eine sehr schöne Karikatur, wie ich finde. Das ist Markus Söder, der neben Greta Thunberg hier sich an die Spitze der Klimabewegung gestellt hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ja. Und er trägt dieses schöne Plakat Klimaschutz ins Grundgesetz. Ja, das ist ja die Forderung, die er jetzt aufgestellt hat. In der Verfassung steht aber schon ein Staatsziel, nämlich das Staatsziel Umweltschutz. Und Kritiker sagen, zum Beispiel Georg Oswald, Schriftsteller und Jurist, es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, hier den Klimaschutz reinzuschreiben.
Böse Zungen nennen Staatsziele Verfassungslyrik und meinen damit, dass es zwar schön klingt, aber wenig konkreten Nutzen hat. Das beginnt damit, dass Staatsziele von niemandem einklagbar sind. Und problematisch ist es natürlich auch, Staatsziele zu formulieren, für die der Staat eigentlich gar nicht in der Lage ist, die Ergebnisse zu liefern. Natürlich kann der Staat Aktionen unternehmen, die dem Klimaschutz förderlich sind, aber das ist eigentlich auch schon formuliert in dem Staatsziel Umweltschutz, das wir ja schon in der Verfassung stehen haben.
Also das reicht, sagt Georg Oswald. Dieser Staatsziel Umweltschutz steht schon seit den 90er Jahren in der Verfassung. Insofern die Frage an Sie, Frau Müller, brauchen wir den Klimaschutz im Grundgesetz? Oder ist das Verfassungslyrik?
Also sagen wir mal so, es ist schon auffällig, dass gerade von der CSU immer mal wieder gefordert wird, Dinge ins Grundgesetz aufzunehmen, wo sie offensichtlich es selber nicht so richtig hinkriegen, da die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu schaffen oder eben umzusetzen. Also ich erinnere nur an kurz vor der letzten Bundestagswahl, wo dann auch die CDU auf das CSU-Pferd aufgesprungen ist, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Wo sind die denn eigentlich bislang? Also auch da, die bräuchte man theoretisch nicht, wenn man eben die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen machen würde. Aber es ist natürlich leichter, die ins Grundgesetz zu packen. Und da müssen Gerichte entscheiden, was Sache ist.
Ja, genau das könnte ein Problem sein. Und das sagt zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Nüßlein. Der hat gesagt, Vorsicht, da droht eine Klagewelle. Insofern bin ich nicht einverstanden. Also innerhalb der Union gibt es ganz unterschiedliche Stimmen dazu.
Ist auch nicht verwunderlich. Also Herr Söder kam damit ja so ein bisschen unerwartet um die Ecke. Und ist ja auch interessant, das ist ja nicht die erste Umweltforderung, die er in den letzten Wochen so tätigt. Und auch kurz vor der Landtagswahl in Bayern ist er ja auch so ein bisschen umgeschwungen, als er gemerkt hat, die Grünen werden immer erfolgreicher. Also es bleibt noch so ein bisschen abzuwarten, ob er das richtig ernst meint und da überhaupt seine Leute auch hinter versammelt kriegt. Oder ob es jetzt der Wunsch ist, sich sozusagen ein bisschen mittiger zu positionieren, nachdem der Rechtsausschwenk vor der Wahl nicht funktioniert hat.
Hat tatsächlich nicht funktioniert. Also die CSU hat da 2018 ja wirklich Verluste eingefahren und die Grünen waren die zweitstärkste Kraft mit über 17%. Und jetzt übernimmt er einfach die grünen Themen. Bin auch gespannt, ob das funktioniert.
Die Frage ist halt, ob es klappt, sozusagen, dass die Leute dann denken, ach super, dann wählen wir jetzt deswegen wieder den Söder. Oder ob die denken, ach, wenn der das auch sagt, dann haben die Grünen ja vielleicht doch erst recht und wählen lieber das Original. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage bei AfD und CDU, je nachdem, was sie gerade fordern.
Ja, aber könnte natürlich sein, dass man sich sagt, gut, ich habe eigentlich nur die Grünen gewählt, weil ich wollte, dass sich was verändert. Wenn die CSU, also in Bayern, wenn man in Bayern leben sollte, wenn die CSU sich jetzt auch für diese grünen Themen stark macht, dann gehe ich doch tatsächlich wieder zu der CSU, weil die hat mich ja auch über die Jahre irgendwie soweit ganz zufriedengestellt.
Klar, das mag bei einigen sicherlich gut funktionieren, vor allen Dingen bei denen, die dann mit anderen Teilen der Grünen vielleicht nicht so einverstanden sind, die sie so fordern. Aber zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, ich will gar nicht ausweichen. Also ich glaube, natürlich könnte das eine Signalwirkung haben, wenn man sagt, man schreibt es nochmal expliziter rein, dass man zum Beispiel die Pariser Klimaziele und weitere Abkommen eben unbedingt umsetzen muss und hat natürlich auch Auswirkungen auf kommunalere Ebenen. Die Frage ist, warum ein Ministerpräsident eines Landes, wo er eben selber auch Einfluss hat auf die unteren Ebenen, warum der jetzt eigentlich das Grundgesetz bemühen muss, hat der vielleicht sein Land nicht im Griff? Ich weiß es nicht.
Gut, man muss eben zugutehalten, dass er natürlich auch ein paar andere Sachen gefordert und hat und fördern will. Er will zum Beispiel Behördengebäude klimafreundlich sanieren. Er möchte, dass die bayerischen Beamten in Zukunft elektrisch fahren. Er will, dass in Bayern keine Ölheizungen mehr gefördert werden. Also er bringt die Debatte schon voran. Wenn wir jetzt aber nochmal ins Grundgesetz wirklich gucken, es gibt ja schon den Artikel 20a und in diesem steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Da könnte man natürlich auch argumentieren, wenn da steht, die natürlichen Lebensgrundlagen werden geschützt, da ist der Klimaschutz mit gedacht.
Absolut. Und vor allen Dingen auch der Verweis auf die künftigen Generationen ist ja eben, wir hinterlassen die Erde jetzt nicht irgendwie so, wie wir gerade lustig sind, sondern so, dass da auch künftige Generationen noch gut leben können. Die Frage ist, warum reicht das, was da jetzt drin steht, offensichtlich ja nicht für eine proaktivere Klimapolitik der Bundesregierung?
Naja, gut, jetzt sehen wir mal. Vielleicht reicht es ja jetzt. Also vielleicht, wenn nach der Sommerpause alle wieder da sind und dann das große Klimakabinett zusammentritt, werden wir einen wirklich großen Umschwung erleben. Könnte sein.
Sie sind ja hoffnungsfroh.
Ja, an der Stelle bin ich tatsächlich ein bisschen hoffnungsfroh. 650.000 Menschen leben in Deutschland nicht in einer Wohnung. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auf der Straße leben. Sie leben zum Beispiel auch in Gemeinschaftsunterkünften. Sie haben aber keine eigene Wohnung. Und 2017, also vor 2 Jahren, waren das, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eben diese 650.000 Menschen. Die Zahlen sind jetzt bekannt gegeben worden von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Heute früh gab es eine Pressekonferenz. Frau Müller, was sagen Sie zu dieser Zahl und vor allem zu der Steigerung? Es sind nämlich 15-20% mehr, also als 2016.
Ja, das ist schon krass, vor allen Dingen, weil es ja nicht so wäre, als käme das Thema aus dem Nichts, sondern die letzten Jahre wurde ja schon darüber berichtet und auch in der Politik dazu was gemacht. Es gab auch irgendwie einen Gipfel letzten September im Kanzleramt zum Thema Bauen, Mieten, Wohnen. Leider wurden da die Vertreter eben zum Thema Wohnungslose und Obdachlose nicht eingeladen. Also da ist man offensichtlich noch so ein bisschen im Nebel oder weiß ich nicht, was die Bundesregierung da macht, aber auf jeden Fall zu wenig.
Volker Fintermer ist mein Kollege im Hauptstadtstudio, der die die Pressekonferenz heute früh verfolgt hat, Herr Findhammer. Ist das thematisiert worden, dass die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe da nicht eingeladen wurde?
Nein, das war nicht Thema. Aber Thema war schon, dass es ja bislang in Deutschland noch nicht mal eine offizielle Statistik darüber gibt. Denn das, was die Arbeitsgemeinschaft da macht, das sind immer Schätzwerte, also grobe Näherungswerte. Da gibt es dann zum einen die Jahreszahl, das sind die 650.000 oder so eine Stichtagszahl. Aber offiziell wird das nicht erfasst und das will die Bundesregierung. Da gibt es jetzt gerade einen ersten Referentenentwurf. Wenn der so durchkommt, könnte man frühestens im Jahr 2021 das wirklich einmal erfassen, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland ohne eine Wohnung leben oder temporär leben. Denn da gibt es ja schon einen Unterschied bei den Zahlen. Die 650.000 beschreiben die Menschen, die in einem Jahr ohne Wohnung leben mussten. Aber dann gibt es auch viele, die sind da nur für ein, zwei Monate ohne Wohnung und kommen dann wieder unter. Insofern, man macht die Arbeitsgemeinschaft da tatsächlich diese Unterscheidung zwischen den Jahreszahlen und der Stichtagszahl. Also das sind dann wirklich die Menschen, die an einem bestimmten Tag in Deutschland ohne Wohnung leben müssen. Und das waren zum 30. Juni 2017 immerhin 440.000 Menschen in Deutschland.
Sind da auch Kinder und Jugendliche betroffen?
22.000, glaube ich.
Ja, genau. Kinder und Jugendliche sind gleichermaßen betroffen. Und das Gros davon sind natürlich wirklich jetzt im Moment auch die Flüchtlinge. Die machen etwa zwei Drittel dieser Zahl aus, weil sie immer noch in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, weil es eben den Wohnraum nicht gibt, damit diese Menschen sich selbstständig machen können, sofern sie einen Job haben und eine bezahlbare Wohnung finden. Und ein Drittel davon sind halt hier lebende deutsche oder europäische Mitbürger, die hier in Deutschland mittlerweile leben.
Interessant ist ja auch, fand ich zumindest, als ich mir die Zahlen auch nochmal angeguckt habe, dass seit 2006, also etwas über 10 Jahren, fast 1 Million der Sozialwohnungen, die es mal gab, weggefallen sind, eben weil irgendwann die staatliche Bezuschussung nachlässt. Das heißt, es gab sozusagen Wohnungen, die bezuschusst wurden und irgendwann waren sie keine Sozialwohnungen mehr. Aber dann ist es ja eigentlich auch kein Wunder, dass eben bestimmte Verbände sagen, 800.000 fehlen. Also
In der Tat, das ist doch das größte Problem, das angemahnt wurde, dass zu wenig bezahlbare Wohnraum geschaffen wird und dass im Moment zumindest viel mehr Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen, als dass dafür neue geschaffen werden. Das heißt, die Situation verschlechtert sich auf dem Wohnungsmarkt noch eher für die Wohnungslosen, als dass da wirklich eine Trendwende zu erkennen wäre.
Wir müssen vielleicht trotzdem noch ein Wort auch über die wirklich obdachlosen Menschen sprechen. Wer sind diese obdachlosen Menschen und wie sind da die Zahlen?
Ja, das ist zumindest interessant. Die machen, also der Anteil der Obdachlosen beträgt bei den Wohnungslosen insgesamt knapp mal 11%. Das sind 48.000 Menschen, überwiegend männlich, 73% männlich davon. Und die meisten kommen im Moment aus Südost- und Osteuropa. Also da merkt man auch die Freizügigkeit der europäischen Grenzen. Das hat schon dazu geführt, dass viele aus den Ländern, wo sie teilweise noch schlechter behandelt werden, nach Deutschland abgewandert sind oder auch in andere europäische Länder. Aber insgesamt ist das nur ein Bruchteil mit 48.000, aber immer noch eine hohe Zahl, der sich natürlich vor allen Dingen in den großen Städten manifestiert, weil da die Überlebenschancen auf der Straße immer noch am besten sind.
Und gibt es da einen Anspruch, allen eine Wohnung geben zu wollen?
Nein, das ist dann häufig das Problem, weil das sind ja Menschen, die machen noch nicht mal einen Anspruch auf Sozialhilfe geltend. Und sofern jemand beim Amt eben nicht registriert und gemeldet ist, fällt er auch in Deutschland aus allen Strukturen raus.
Das Interessante ist ja, dass eigentlich sich eben auch die Regierung im Koalitionsvertrag gesagt hat, wir wollen 1,5 Millionen Sozialwohnungen eben schaffen in den nächsten 4 Jahren. Das ist nach den aktuellen Zahlen, ich glaube, was wurde dieses Jahr gebaut? 8.000 nur oder so? Also ist überhaupt nicht machbar, wenn man sich das anguckt. Und da dann merkt man eben auch, dass das Thema, ich weiß nicht, ob es keine Priorität hat, ob es daran liegt, dass es eben an sich Wohnungsbau eben Ländersache ist, ob da im Föderalismus viel verloren geht. Und dann, wenn aber noch nicht mal die Wohnung existiert, dann wird natürlich auch den Obdachlosen schwer zu helfen.
Da fand ich zumindest dann die Forderung interessant der Bundesarbeitsgemeinschaft, dass mehr für den gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbau getan werden sollte, weil das dann die einzige Alternative darstellen könnte. Der freie Wohnungsmarkt hat ja im Moment wenig Interesse daran, Sozialwohnungen zu bauen. Da lohnt sich die Eigentumswohnung viel, viel mehr, weil die zu einem ordentlichen Quadratmeterpreis verkauft werden kann. Aber diese Idee, mit gemeinwirtschaftlichen Projekten dem entgegenzutreten, halte ich für vernünftig. Allein es ist da wenig zu erkennen, dass in den Kommunen tatsächlich etwas in dieser Richtung passiert.
Bernd Lucke hat die AfD mitgegründet, die Partei dann im Streit verlassen. Jetzt will er wieder lehren, will wieder an die Universität zurückkehren, an die Uni Hamburg, von wo er sich hatte beurlauben lassen für seine Arbeit mit der AfD. Er will also im Wintersemester wieder anfangen. weil ja auch seine Wiederwahl ins Europaparlament gescheitert ist. Und die Studierenden in Hamburg, die kritisieren das. Jemand vom AStA dort hat gesagt, Lucke habe mit seiner, Zitat, bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zur menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet und so ein Mensch gehört an keine Universität. Das sagt der AStA. So habe ich das jetzt zitiert. Frau Müller, kann man so argumentieren?
Also man kann schon argumentieren, dass Herr Lucke diesen Weg bereitet hat, denn und auch ehrlicherweise einfach mitgegangen ist ein Stück weit. Also er ist tatsächlich gestartet als Professor, Eurokritiker und so weiter, hatte eben auch solche Leute an seiner Seite. Es war schon am Anfang eine Professorenpartei, die vielleicht auch anfangs etwas zu harsch kritisiert wurde oder schon als zu rechts kritisiert wurde, als sie es noch gar nicht so stark war, und hat dann aber eben all diese Kräfte mitgenommen und hat auch immer mal wieder in die entsprechenden Richtungen geblinkt, um eben Wählerstimmen aus diesem Milieu zu bekommen. Und dann sind eben auch alle diese Wähler und auch diese Mitglieder natürlich in diese Partei eingetreten und er hat das alles mitgemacht und sich auch dagegen nicht so stark gewehrt, bis es ihm irgendwann zu viel war. Dann ist er ausgetreten und jetzt will er sich die Hände reinwaschen und sagt, da habe ich nichts mehr zu tun. Und übrigens, ihr könntet jetzt den Verfassungsschutz auch mal irgendwie, der könnte sich jetzt mal bemühen, die zu überwachen, und tut jetzt so, als hätte er mit alledem gar nichts mehr zu tun, hat seine eigene Partei nochmal gegründet, ist damit gescheitert. Mhm. Und jetzt will er einfach wieder zurück in sein altes Leben.
Das heißt, Sie werfen ihm im Grunde vor, dass er keine Selbsteinsicht hat. Wenn er sagen würde, gut, das war ein Fehler, das, was auch daraus jetzt geworden ist, aus meinem Parteienprojekt AfD, dahinter kann ich nicht mehr stehen und dafür bürge ich auch so oder ich kritisiere das offen, dann wäre es was anderes?
Ich finde schon, also jeder muss ja mit sich selber sozusagen und seiner eigenen Verantwortung umgehen, und ich finde es einfach bezeichnend, dass Herr Lucke so lange sozusagen dieses Spiel mitgespielt hat, um eben erfolgreich zu werden und auch den radikaleren Kräften eben den Raum gelassen hat, sich eben zu auszubreiten in der Partei. Und man muss sich wirklich angucken, wo die Partei heute steht. Das ist anders als früher und ist aber schon früh angelegt. Also das ist sozusagen nicht jetzt plötzlich entstanden, sondern das ist mit in der Gründung der Partei schon gewesen.
Verstehe, aber andererseits ist es natürlich so, wenn er jetzt Professor für VWL an der Uni Hamburg ist, dann geht es in seinen Vorlesungen, denke ich mal, hoffe ich mal, um Volkswirtschaftslehre. Und dann könnte man sagen, gut, ich weiß zwar, wer er ist als Student oder Studentin und ich befasse mich durchaus damit auch, aber ich kann mich trotzdem der Materie widmen, die er lehrt.
Natürlich, es ist auch jedem, also natürlich kann er sich auch resozialisieren auf eine Art und Weise. Und natürlich ist ihm auch, also er war nur beurlaubt, er darf zurück. Und interessanterweise hat ja eine Sprecherin der Uni sich auch ähnlich geäußert. So, sie müssen ihn quasi zurücknehmen, weil er
genau,
eben nur beurlaubt war.
Genau, sie sind
war.
Verpflichtet, ja.
Genau.
So haben sie gesagt.
Ja. Das ist jetzt auch keine Willkommensgeste in dem Sinne. Also da sind die sich offensichtlich schon bewusst, was sie da auch auslösen. Es wird bestimmt Proteste geben. Es wird bestimmt Zuhörer in seinen Vorlesungen geben, die sich ganz genau anhören, was er sagt, ob er wieder über die Eurokrise spricht, ob er irgendwie all diese Dinge anwendet. Das Interessante ist ja schon, er hat nun mal jetzt 6, 7 Jahre in der Politik verbracht und hat da natürlich auch bestimmtes Reden gelehrt und gelernt vor allen Dingen auch.
Ja.
Und da hat er natürlich auch ein paar Kommunikationsmuster, die jetzt bei so einem Professor, weiß ich nicht, ob die dann unbedingt so gut ankommen oder ob das da richtig angesiedelt ist. Aber
gut, könnte natürlich auch, wenn man es einmal sich zumindest positiv denkt, könnte auch positiv sein, dass einer klar und deutlich spricht und seine Inhalte rüberbringen will.
Ja,
manche Professoren tun das ja nicht so
gut. Das stimmt, obwohl Herr Lucke immer noch also ich habe ihn vor kurzem noch in der Bibliothek des Konservatismus sprechen hören und auch da hat er immer noch die Eigenschaft, sehr, sehr lange Sätze zu bilden und auch sehr lange zu reden. Also ich bin gespannt.
Gut, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt mich sozusagen für ihn verwenden, aber trotzdem ist ja die Frage, wenn es nun so ist, wenn er nun Professor in Hamburg wieder wird, vielleicht kann er sich ja auch ändern, vielleicht kann man ihn auch ganz anders kennenlernen.
Absolut. Und natürlich, wie gesagt, also er hat das Recht, da wieder zu lehren und sich zu resozialisieren. Die Frage, also ich finde es aber auch total in Ordnung, wenn sozusagen Studenten sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben und da eben auf eine Art und Weise protestieren, solange das gewaltfrei ist, ist das sozusagen genau dasselbe Recht, wie er hat, da zurückzukehren.
Also. Jetzt müsste man wissen, ob es dann einen anderen VWL-Professor gibt, zu dem man dann ausweichen kann. Dass man nicht gezwungen ist, bei ihm zu hören, wenn man das ganz ablehnt.
Eine Erstsemestervorlesung macht. Ich glaube, der Stundenplan steht noch nicht fest.
In dieser Stunde war zu Gast Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Was bringt Ihr Herz zum Tanzen? Ich glaube, das ist die Politik, oder?
Ja, die Politik auf jeden Fall auch. Also ich habe relativ früh mich schon entschieden, dass ich das gerne machen würde. Ich glaube, ich war erst so 15, 16. Da wollte ich Journalistin werden und landete aber bei einem Boulevardblatt, bei so einem Friseurblättchen.
Bei welchem? Das
Blatt der Frau.
Aha, schön, schön. Und welches Thema durften Sie da bearbeiten?
Oder durfte ich die Tochter von Udo Jürgens beim Interview begleiten. Das war das Highlight. Und ansonsten durfte ich mir Horoskope ausdenken und Kreuzworträtsel mitbedenken.
Ach, ich dachte, die Horoskope hätten doch irgendwie einen ganz klitzekleinen wahren Kern. Nein,
komplett dort ausgedacht. Leider nicht. Beziehungsweise es gab so bestimmte Dinge, die einem gesagt wurden und dann musste man daraus was bauen. Mhm. Genau, und das kam mir dann mega unseriös vor und dann habe ich mit meinen 16-Jährigen ich mir überlegt, was ich seriöser finde und das war die Politik.
Mhm. Und so sind hier. Sie jetzt beim Spiegel gelandet.
Genau.
Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde und den Tag mit mir sortiert haben.
Vielen Dank.
An Katrin Müller.